Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 102. Oder neue Bilder vom Mars. ...1976 fotografierte die NASA-Sonde Viking 1 etwas Seltsames auf dem Mars. In der Cydonia-Region, mitten in einer kargen Wüstenlandschaft, erkannten Menschen plötzlich ein riesiges Gesicht. Als hätte das nicht gereicht, fand man in der Nähe auch noch etwas, das aussah wie Pyramiden. Natürlich ging die Fantasie mit vielen durch. Das ist das Zeichen einer außerirdischen Zivilisation. Es ist eine Botschaft! WissenschaftlerInnen versuchten, diesen Theorien rational zu begegnen. Aber wer will etwas von Schatten und niedriger Auflösung hören, wenn Marsianer so viel spannender sind? Mit immer besseren Kameras wurden die Bilder schärfer. Mit jedem neuen Bild verschwand das Gesicht ein bisschen mehr. Heute wissen wir, es war ein ganz normaler Tafelberg, umgeben von Hügeln statt von Pyramiden. Wenn das mal nicht den Wert hochauflösender, scharfer Bilder vom Mars beweist. Genau die liefert seit über 20 Jahren die HSRC, die High Resolution Stereo Camera, hochaufgelöste Stereokamera, die an Bord der europäischen Raumsonde Mars Express um den roten Planeten kreist. Die allerneuesten Bilder zeigen das Gebiet zwischen der Hochlandregion Tempe Terra und den Tieflandebenen Acidalia Planitia und Crysae Planitia. Dort gibt es
so einen leicht ovalen Krater mit Auswurf in Form von Schmetterlingsflügeln,
erzählt Daniela Tirsch, Planetengeologin am DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin. Die Kamera, die ihre Kreise da um den Mars zieht, war 2003 Teil der Mission Mars Express und
die ursprüngliche Aufgabe der HSC-Kamera war, den Mars global zu kartieren. Und zwar nicht nur mit Farbbildern, sondern auch mit einer Art von Daten, aus denen man die Oberflächenformen des Mars darstellen kann. Also digitale Geländemodelle nennen wir das.
Es ist kurz gesagt eine
Stereokamera, mit der wir sagen immer den Mars in Farbe und 3D darstellen.
Anders als viele digitale Geräte, die wir vor 20 Jahren gekauft haben, läuft die Kamera immer noch?
Die Kamera ist auch nach all den Jahren noch topfit. Es ist noch keine Degradationserscheinungen zu erkennen. Und wir machen unsere Aufgabe seitdem voller Enthusiasmus und erfinden uns jeden Tag neu, sage ich immer.
Die Kamera kümmert sich heute auch um die Beobachtung von Atmosphäre, Wind und Wetter auf dem Mars. Die HRSC hat übrigens schon eine rund 40 Jahre währende Geschichte.
Die HRSC, die wurde quasi in den 80er Jahren, sind da die ersten Ideen zu entstanden. Die war dann in den 90er Jahren gebaut. Die sollte ursprünglich bei der Mission Mars 96 zum Mars fliegen.
Die ist aber leider kurz nach dem Launch
explodiert. Und dann hat man alle Instrumente, die da jetzt leider kaputt gegangen sind, die stehen aber auf der Erde immer noch mal in einem Labor als Zweitinstrument. Das nennt man Flight Spare. Und dann haben sich die ganzen wissenschaftlichen Leiter gesagt, komm, dann packen wir jetzt ganz schnell eine Mission mit eben diesen Flightspare-Modellen zusammen und schicken die zum Mars. Und genau deswegen heißt Mars Express Mars Express.
Nach 22 Jahren stellt sich die Frage, wie lange wird die Kamera noch halten? Oder der Satellit, auf dem sie um den Mars kreist? Bis 2029 ist der Bewilligungsantrag bei der ESA gestellt. Erst vor kurzem gab es
so ein Meeting, wo sich alle Techniker und Wissenschaftler dieses Satelliten Mars Express treffen. Und da wurde uns gesagt, dass unsere Ressourcen, also der Strom und auch der Fuel, also ich sag mal der Sprit, des Satelliten tatsächlich noch bis in die 2030er Jahre reichen würden. Theoretisch. Heißt aber nicht, dass wir so lange noch operieren werden. Aber wir könnten es.
Und wer jetzt denkt, dass nach 22 Jahren das Interesse der Wissenschaft an den Bildern der Kamera abnehmen sollte, dem sei gesagt,
die Zahl ist tatsächlich jetzt schon langsam wieder steigend. Also wir sind tatsächlich immer noch sehr gut dabei und die Daten werden genutzt wie eh und je, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr als, sage ich mal, noch vor 10 Jahren.
Auch wenn man vor dem Start optimistisch war, dass die Kamera viele Jahre durchhalten wird, niemand hätte wirklich damit gerechnet,
dass wir über 20 Jahre im Orbit sein werden. Also wir waren für ein Marsjahr ausgelegt, das sind 2 Erdenjahre. Und dann hat man schon gedacht, es wird vielleicht noch 1, 2, 3 Mal verlängert, immer wieder um 2 Jahre.
Na gut.
Es gibt noch eine, die ist noch älter, Mars Odyssey. Die ist eine amerikanische Mission und die ist auch schon da sehr lange aktiv.
Seit Oktober 2001, um genau zu sein. Das Besondere am Aufnahmeprinzip der HRSC-Kamera ist,
dass das keine Framing-Kamera ist, die mit einmal einfach nur ein Foto macht, sondern das nennt sich Stereo-Scanner. Das heißt, wir nehmen die Maßoberfläche zeilenweise auf und kleben diese ganzen Zeilen zu ganz, ganz, ganz vielen Zeilen zu ganz, ganz langen Bildszenen zusammen.
Die andere Besonderheit der HRSC ist,
dass wir das Ganze mit 9 verschiedenen sogenannten Kanälen machen, die alle in einem bestimmten Spektrum des Lichts aufnehmen und das ist das Besondere, deswegen Stereo, mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Das heißt, wir beobachten den Mars mit einer Aufnahme mit verschiedenen Farben und mit verschiedenen Blickwinkeln.
Wenn wir diese Blickwinkel miteinander kombinieren,
dann machen wir genau das, was unser Gehirn mit diesen 2 Blickwinkeln, die unsere Augen liefern, macht. Und wir machen daraus ein 3D-Bild. Und das ist was ganz Besonderes. Und das machen wir halt mit unseren sogenannten Stereokanälen. Ne? Da machen wir das 3D-Bild raus. Und mit den Farbkanälen, die kombinieren wir auch zu Falschfarben, Rot, Grün, Blau Bildern. Und dann kombinieren wir Stereo mit Farbe. Und dann haben wir diese wunderbaren Perspektivansichten des Mars. Die findet man überall. Das sieht aus, als würde man auf dem Mars stehen.
Bei einer Kamera ist eine ganz wichtige Frage immer, wie gut ist die Auflösung? In diesem Fall wird die Antwort etwas komplexer, denn wir erinnern uns,
wir fliegen um den Mars in einer elliptischen Umlaufbahn. Das heißt, wir haben nicht immer dieselbe Höhe über der Marsoberfläche. Und insofern nehmen wir Bilder mit der höchsten Auflösung auf, wenn wir nah am Mars dran sind. Das sind dann nur 350 Kilometer. Und da haben wir, unsere Bilddaten haben eine Auflösung von 12,50 Meter pro Pixel.
Die Bilder, die aus der größten Entfernung von der HRSC aufgenommen werden, haben eine Auflösung von
800 Metern pro Bildpunkt. Und dazwischen gibt es noch Zwischenstufen.
Inzwischen gibt es noch deutlich hochauflösendere Kameras. Eine andere Kamera, die Cassis auf der TGO-Sonde der ESA, die ebenfalls um den Mars fliegt, hat
nur 25 Zentimeter pro Pixel. Das ist unwahrscheinlich hochauflösend für den Mars. Allerdings können solche Kameras nur ein ganz, ganz kleines Gebiet immer abdecken.
Solche Bilder sind natürlich klasse, aber
man braucht ein Potpourri verschiedenster Bildauflösungen und insofern auch verschiedene Bildgrößen, um geologische Strukturen eingehend zu untersuchen.
Das heißt,
an der HSC hat man eine regionale Aufnahme und dann nimmt man sich die Kameradaten dieser hochauflösenden Kameras für bestimmte kleine Details, die man sich anschauen will.
Inzwischen geht es nicht mehr darum, vermeintliche Gesichter aufzuklären. Das Ziel ist mittlerweile
die globale Kartierung und wir sind mit unserer Abdeckung mit den Oberflächenaufnahmen, nennen wir die, da sind wir schon bei guten 99%. Allerdings haben wir bei der ganz hohen Auflösung, also von der ich vorhin sprach, 12,5 Meter, da sind wir erst bei 87%. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe, diese Lücken zu stopfen. Und das ist nicht so einfach. Der Orbit des Mars, also die Umlaufbahn des Satelliten Mars Express, die läuft auf einer bestimmten Bahn und die kreuzt nicht immer eine meiner Lücken, die ich gerne aufnehmen möchte. Das heißt, ich brauche jetzt eine bestimmte Zeit und Geduld, bis ich dann zu entsprechenden Bedingungen diese Lücken stopfen kann.
Das Marswetter in den Blick zu nehmen, wird zunehmend wichtiger. Vor allem im Hinblick auf
die Vorbereitung zukünftiger Missionen oder überhaupt Landemissionen im Generellen. Was wir jetzt sehr schön machen konnten, war die Wolken des Mars und auch Staubstürme mit einer ungekannten Präzision, mit einer viel besseren Auflösung darzustellen, als das andere Instrumente können. Es gibt natürlich Satelliten und Kameras, die extra dafür ausgelegt sind, den Mars global zu fotografieren regelmäßig und da halt das Staubsturmgeschehen zum Beispiel abzubilden. Die sind aber in der Auflösung längst nicht so gut wie wir und wir konnten da einen sehr großen Anteil jetzt schon dazu leisten, die Morphologie, also die genaue Form und Ausprägung dieser Wolkenphänomene darzustellen. Und im Speziellen haben wir jetzt einen Katalog entwickelt, der nennt sich Cloud Atlas, HRSC Cloud Atlas, in dem genau gezeigt wird, wo welche Wolkentypen auf dem Mars wann auftreten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, welche Phänomene wo wann zu erwarten sind.
Das gibt nicht nur Auskünfte über
mögliche Gefahren für zukünftige Landemissionen. Das ist jetzt ein sehr weit her geholtes Anliegen, aber auch gibt das Rückschluss auf die atmosphärischen Zusammensätze, die Prozesse in der Atmosphäre des Mars, Zirkulation und all diese Dinge. Und dafür können unsere Daten sehr gut genutzt werden.
Dass für so erfolgreiche Missionen wie Mars Express Nachfolgemissionen geplant sind, liegt auf der Hand. Der Orbit, der dann gewählt wird, ist ganz entscheidend.
Da würde ich mir tatsächlich das wünschen, was wir heute auch schon haben, nämlich so eine elliptische Umlaufbahn, weil die einem einfach unwahrscheinlich viele Möglichkeiten eröffnet, Bilder unterschiedlicher Zielsetzungen aufzunehmen.
Außerdem ist die Frage,
fliegt man sonnensynchron, das heißt, guckt man immer auf die Tagseite des Mars oder fliegt man nicht sonnensynchron und schaut immer mal auf die Nachtseite?
Was für Radarinstrumente interessant wäre. Für Kameras gilt:
Ich brauche immer Sonnenlicht. Für mich wäre also ein sonnensynchroner Orbit, das würde ich mir wünschen. Und trotzdem ein elliptischer und dann vielleicht halt, wo der Mars nächste Punkt vielleicht ein bisschen unterhalb von 350 Kilometern ist. Und dann natürlich kommt es auf die genauen Bau der Kamera an, in welchem Spektralbereich, also in welchem Bereich des Lichts man wirklich aufnimmt und wie man dann die Daten später damit kombinieren.
Das hilft dabei,
Aussagen über Zusammensetzung zu machen. Das machen zwar Spektrometer im Allgemeinen schon, aber man könnte das auch ein bisschen mit Kameradaten verknüpfen. Und das finde ich halt ein ganz spannendes Thema.
Wer denkt, für besondere wissenschaftliche Erkenntnisse braucht es einen Rover, der über den Mars fährt? Nicht unbedingt. Mithilfe der Kameradaten konnte man zum Beispiel
geologische Prozesse zu quantifizieren, also zu sagen, wie viel war das eigentlich und wann war das eigentlich, also auch um zu datieren. Und da sind schon einige Überraschungen gekommen, dass zum Beispiel so ein Vulkanausbruch, dass der letzte auf dem Mars nur 100 Millionen Jahre her ist. Das hätten wir niemals gedacht. Also man dachte halt, das ist alles in der Frühzeit des Mars geschehen, da reden wir so gut bei, sage ich mal, 3 bis 4 Milliarden Jahre alt. Und dann haben wir tatsächlich Lavaströme, erstarrte Lavaströme auf dem Mars gefunden und konnten halt anhand der Lavamassen sagen, wie intensiv das war, wie viel das war, aber auch wann das war. Und das war schon sehr beeindruckend.
Wichtig ist,
wenn man die Klimageschichte des Mars analysieren will, muss man sich seine Oberflächenmaterialien auch in Bezug auf die Zusammensetzung anschauen und vor allem auf die Mineralogie, weil die Minerale sagen uns genau, wie die Umweltbedingungen waren zu der Zeit, zu der die Minerale gebildet wurden. Und deswegen braucht man halt die Kamerabilder, um sich das anzuschauen und die Spektrometerbilder, um zu sagen, was es ist. Und da hat man rausgefunden, dass der Mars halt einen dramatischen Klimawandel erlebt hat in seiner Frühzeit. Also der war ja früher wärmer und feuchter, das wissen wir alle. Also nicht ganz so warm und ganz so feucht, wie immer alle sagen. Also es waren so nur 0 Grad vielleicht.
Na, immerhin. Das ist deutlich besser als das heutige Jahresmittel von circa minus 70 Grad Celsius. Das heißt?
Es hat geschneit. Da sind halt bestimmte Minerale entstanden, die auch auf lebensfreundliche Bedingungen hinweisen. Und dann auf einmal wurde die gesamte Klimatologie des Mars wurde halt trockener und schwefelhaltiger. Also es gab auf einmal einen völlig neuen Mineraltyp, der ab dem Zeitpunkt abgelagert wurde und entstanden ist. Und das hat man dann also ganz dezidiert rausgefunden und ganz am Schluss, also jetzt in der jüngeren Geschichte des Mars, findet man halt nur noch so oxidierte, also verrostete Minerale, die jetzt diese heutige rötliche Farbe des Mars verursachen.
Und jetzt wieder zur alles entscheidenden Frage: Was ist mit den Daten? Wie kommen die auf die Erde und wie lange dauert das? Das Ganze läuft folgendermaßen ab.
Der Satellit sendet die Daten zu großen Antennen auf der Erde. Die sind überall global verteilt sozusagen. Und je nachdem, welche Mars-Erdseite gerade zum Mars schaut, diese Antenne empfängt dann halt jeweils gerade unsere Daten. Und das dauert im Schnitt so 20 Minuten.
Wenn die Daten irgendwo auf der Welt, sagen wir mal in
Australien, an irgendeiner großen Antenne angekommen sind, dann werden die nach Deutschland ans ESOC geschickt. Das ist das European Space Operations Center der ESA. Die empfangen unsere Daten und die legen die dann auf solchen Servern ab, dass wir uns die dann vom DLR quasi zu uns lokal holen können. Wir verarbeiten die Daten, wir machen da also Bildprodukte draus und andere Produkte.
Das ist aber nicht die Endstation für die Daten, denn?
Dann schicken wir die wieder zurück zur ESA. Die legt die dann auf ihre Server, zum Beispiel Planetary Science Archive nennt sich das. Und da darf dann jeder Menschenbürger hin und sich die Daten holen. Die sind also für alle frei verfügbar.
Die High-Resolution Stereo Camera HRSC zeigt uns zwar keine Gesichter und Pyramiden, aber sie gibt uns dafür etwas viel Wertvolleres. Den Mars, wie er wirklich ist. Nicht als roten Punkt am Nachthimmel oder als Projektionsfläche für Alien-Fantasien, sondern als eine eigene, faszinierende Welt. Gleich nebenan. Die HRSC macht weiter. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Bilder vom Mars. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.